Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen. In dieser Folge von Überpop sprechen Fabian und ich über The Umbrella Academy. Sowohl die Comicvorlage von Gerard Way und Gabriel Barr als auch die Serienadaption auf Netflix. Diese Unterhaltung haben wir bereits im März aufgenommen, als die Serie noch relativ frisch war. Ich muss leider zugeben, dass ich die erste Staffel bis heute noch nicht zu Ende angesehen habe. Das werde ich jetzt aber bald nachholen. Bevor es losgeht, möchte ich noch zwei Empfehlungen loswerden. Das Elton John Biopic macht viel Spaß. Der Film traut sich, ein richtiges Musical zu sein, und Taron Egerton singt selbst und das richtig gut. Die zweite Empfehlung, die HBO-Serie Barry. Leider hat Sky in Deutschland die Serie, von der bisher zwei Staffeln erschienen sind, schon wieder aus dem Programm genommen. Man kann sie allerdings noch über iTunes, Amazon und YouTube finden bzw. kaufen. Barry ist eine schwarze Komödie über einen Auftragskiller, der, als er zufällig an einem Schauspielkurs teilnimmt, beschließt, Schauspieler zu werden. Mehr verrate ich nicht, außer dass es sich lohnt. Jetzt geht's los mit unserem Gespräch über The Umbrella Academy. Die Serie, ich weiß gar nicht, wie die jetzt bis jetzt aufgenommen worden ist. Ich habe jetzt auch erst von, ich weiß gar nicht, ob das 10 Folgen sind oder mehr. Ich habe erst 4 Folgen gesehen. Die ist auf jeden Fall schon mit einem gewissen Anspruch gemacht. Also sieht gut aus, hat ein teures Musikbudget. Es geht aber mir fast so ein bisschen zu weit in so eine Zack Snyder Musikvideo Action Sequenz Richtung, weißt du? Also das, was bei Suicide Squad, so dieses, wir nehmen einen Popsong und dann machen wir unsere Action Sequenz, wird dann quasi zu Don't Stop Me Now von Queen inszeniert. Oder, und so ist es eben bei, Umbrella Academy jetzt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Comic ist zwar irgendwie interessant, aber so richtig find ich das von der Handlung immer ein bisschen dünn. Das eigentlich Coole finde ich meiner Meinung nach die Ideen bei den Charakteren. Und da wiederum muss ich sagen, dass ich noch Hoffnung habe für die Serie. Die scheinen nämlich direkt die erste und die zweite Story schon so ein bisschen zu vermixen. Ich bin allerdings jetzt bei 4 Folgen drin, habe ich das Gefühl, dass die treibende Kraft bisher in der Handlung eher Elemente aus der zweiten Story sind, also dem zweiten Sammelband. Auch die Figuren, die da treibend sind, kommen im ersten Sammelband gar nicht vor. Und die eigentliche Geschichte vom ersten Sammelband war bis jetzt nur der Anfang der Geschichte und wird wahrscheinlich sich erst in der zweiten Hälfte der Staffel entfalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die insgesamt eine Mischung aus, wir machen es ein bisschen freier, wir machen ein paar mehr Rückblenden, die es in den Comics selten gibt, was aber so die Konstellation der Figuren hergibt, dass man da ein bisschen mehr die Vorgeschichte erzählt. Aber so richtig begeistert hat es mich noch nicht. Also es gibt so ein paar visuelle Kniffs und so, und die Figuren sind auch meiner Meinung nach gut umgesetzt, so gut es geht eben mit im Realfilm, weil das schon ein sehr abgedrehter Stil auch ist von dem Zeichner, dem Gabriel Barr. Der ist der ist Teil von so einem Zwillingsbruderpaar, die beide Comiczeichner sind, auch schon zusammenarbeiten, und zwar haben die einen sehr guten Comic gemacht, das ist eine Graphic Novel, die heißt Daytripper. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen, die
Schon mal von gehört, ja.
Und zwar ist das das übrigens erinnert mich ein bisschen an Russian Doll. Das ist so eine Geschichte, eine Lebensgeschichte von einem Mann, und jedes Kapitel ist eine Phase seines Lebens und endet damit, dass er stirbt. Und das ist erst in seiner Kindheit, dann irgendwie als Teenager, dann im Studium und dann und so weiter, und das ist quasi ein komplettes Leben, das immer was wäre, wenn er jetzt sterben würde. Und ist aber grandios gezeichnet, sehr emotional, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und das ist von dem Fabio Moon und dem Gabriel Barr zusammen. Das sind Zwillingsbrüder. Und und hier die Comicreihe Umbrella Academy ist eben von Gabriel Barr und Gerard Way. Gerard Way ist der Sänger von My Chemical Romance. Der hat mittlerweile noch mehr Comics geschrieben. Und das hier war aber, glaube ich, der erste, den er gemacht hat. Das war schon so 2007. Und das hat dann auch der erste Band hat auch 2008 dann einen Award gewonnen bei den Comic-Preisen, den Eisner Awards. wurde das, glaube ich, als beste neue Serie oder so ausgezeichnet. Und das Ganze ist so ein bisschen Superhelden-Comic mit einem Twist, weil es halt so quirky ist. Also es wurde schon beschrieben als eine Kreuzung aus, weiß nicht, Wes Anderson und X-Men oder so. Was jetzt so eine nicht wirkliche echte Familie, sondern eine so zusammen adoptierte Familie ist von Menschen mit übermenschlichen Fähigkeiten, die allesamt am gleichen Tag geboren wurden. Und das ist so ein bisschen so eine Jesus-Messias-Symbolik, die da reinspielt, weil die auch alle quasi mehr oder weniger Jungfrauen geboren sind. Also quasi von Frauen, die vorher nicht schwanger waren, auf einmal spontan geboren werden. Ja, und dann eben von diesem komischen Mäzen, der im Comic auch ein Außerirdischer ist. Das haben sie sich, glaube ich, in der Serie gespart. Es sei denn, die Revelation kommt erst später. Da ist er, glaube ich, einfach nur ein reicher Typ. Werden die eben adoptiert und dann erst nur mit Namen, mit Nummern benannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach Nützlichkeit durchnummeriert. Aufgezogen. Ja. Und die in der ersten Story ist von entscheidender Relevanz die Nummer 7 in der Serie gespielt von Ellen Page. Und die kann eigentlich nichts außer Geige spielen. Die ist ganz besonders gewöhnlich. Und das ist halt so, die war als Kind immer außen vor und war nicht so richtig Teil, weil sie halt eben keine besonderen Fähigkeiten zu haben scheint. Und das ist dann aber so ein bisschen mit das Thema in der ersten Story. Und in der zweiten Story, und wie gesagt, hier wird eine Serie schon mit aufgegriffen, geht's dann darum, dass der das Nummer 5, der ist als im Comic ist er im Körper eines 10-Jährigen hängt er fest, der ist in der Serie ein bisschen älter, ist er schon Teenager, aber trotzdem halt deutlich jünger als die anderen. Der ist aber in die Zukunft gereist, ist da gealtert und ist dann beim Zurück in die Vergangenheit reisen versehentlich zu seinem jungen Körper angekommen und ist aber in Wirklichkeit irgendwie schon Jahrzehnte älter als seine Geschwister und hat schon das Ende der Welt miterlebt und möchte das verhindern. Ja, und er wird dann wiederum von so rätselhaften, anzugtragenden Gestalten verfolgt, die in den Comics nie ein Gesicht haben, sondern immer nur so übergroße, comic-mäßige Papier-Pappmaché-Köpfe tragen, irgendwie so Cartoon-Hunde. Und die heißen Hazel und Cha-Cha. Und in der Fernsehverfilmung werden die interessanterweise gespielt von Mary J. Blige, die Cha-Cha spielt. Und ich muss kurz nachschauen, wie der Schauspieler heißt, der Hazel spielt. Weil den kennst du. Und ich musste, weil der kam mir bekannt vor und ich wusste nicht, woher ich den kenne. Der trägt einen Vollbart und der ist nicht so auf Anhieb zu erkennen. Und zwar ist das Cameron Britton. Und Cameron Britton hat in seiner bekanntesten Rolle einen Schnäuzer. Und zwar ist der Serienmörder Ed Kemper in Mindhunter. Serie, die wir auch schon besprochen haben. Ja. Und das ist
so ein bisschen so ein dickerer, ne?
Genau, das ist ein bisschen korpulenter Typ und der ist dann eben zusammen mit Mary J. Blige und die sind so ein Duo von, ja, eigentlich so Killer aus, man weiß nicht, der Zukunft oder von wo auch immer die kommen und die halt immer, wenn sie im Einsatz sind, diese übergroßen Masken tragen, aber damit es fürs Fernsehen ein bisschen besser funktioniert, haben die so richtig eine Charakterdynamik bekommen, die im Comic gar nicht haben. Aber die Serie hat auch ein paar Einfälle, die, finde ich, gut in den Geist des Comics passen, aber ich bin nicht so sicher, also es ist schon mal, ich bin gespannt. Also ich gucke es jetzt mal zu Ende angucken, einfach weil ich die Comics gelesen habe und da bin ich jetzt auch gerade wirklich bis zu, da bin ich ja jetzt sogar so, dass jetzt die dritte Story habe ich als Hefte abonniert und bin da auch fast komplett up to date, habe da jetzt nur die neueste Ausgabe, die im Februar rauskam, noch nicht gelesen. Und das ist aber auch schon fast jetzt vorbei wieder, die dritte Story. Ja, aber das hatte ich mir gedacht, ich wollte das gelesen haben, bevor die Serie rauskommt. Und das habe ich geschafft. Ansonsten noch kurz was zu den Figuren. Nummer 1 ist Luther alias Spaceboy oder Nummer 1 eben. Und der ist quasi ein Astronaut und hat aber einen Körper von einem mutierten Gorilla oder so, nachdem er einen Unfall hatte. Nummer 2 ist The Kraken und der ist halt so der tut nicht gut, der aber dann so als Vigilante, wirklich so Verbrechen bekämpft auf der Straße, so ein bisschen Batman-mäßig, und der ist halt gut mit so Wurfmessern. Number 3 finde ich ziemlich cool von ihrer Special Skill, die kann die Realität durch Lügen beeinflussen, und die heißt deswegen auch The Rumor. Also die kann halt sagen, die sagt immer, ich habe ein Gerücht gehört, das und das, was sie dann sagt, wird wahr. Dann gibt es noch Klaus, der den Spitznamen The Seance hat und der kann eben mit Drogen kommunizieren. Und der ist in den Comics auch ein Junkie. Und ich muss gestehen, dass ich es erst so richtig in der Serie begriffen habe, warum. Weil es logisch ist, der hat einen ungeheuren psychischen Druck dadurch, dass er ständig mit Toten redet. Also einfach, weil der so wie das Kind eben in Sixth Sense ist. Also der sieht Leute, die tot sind. Und die reden teilweise auch den einen und das stresst den natürlich und deswegen ist er drogenabhängig. Dann gibt's noch den Jungen, der keinen Namen bekommen hat, weil er halt eben als kleines Kind verloren gegangen ist und dann in der Zukunft verloren war und dann wieder zurückreist. Also der hat halt die Fähigkeit, sich zu teleportieren und lernt dann eben auch, dass er sich nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit bewegen kann. Und dann gibt's noch Nummer 6. Der ist allerdings zum Zeitpunkt des Comics, also so in der während der Hauptstory und auch in der Serie schon tot. Ich glaube, dass in den Comics gibt es irgendwann mal so eine kleine Standalone-Story, wo das geklärt wird, wobei der stirbt. Oder der stirbt, glaube ich, sogar in der allerersten Einsatz, wo die gegen den Eiffelturm kämpfen. Also der Comic fängt ja mit dieser absurden Szene an. Das kam übrigens in den Comics nicht vor, in der Verfilmung nicht vor. Ich bin mal gespannt, ob sie das noch machen, ob das wirklich noch, weil bis jetzt hat man nicht erfahren, wie der gestorben ist. Nummer 6. Ich überlege gerade, wie er nochmal richtig heißt. Wie dessen Spitzname ist. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mir fällt es gerade nicht ein, das Lustige ist, The Horror, genau, weil der hat nämlich so eine Cthulhu-mäßige, der hat so Tentakel und kann sich in so ein Monster verwandeln. Das wird aber in der Serie auch so geschickt nicht gezeigt. Der ist auf jeden Fall später tot. Und das Interessante ist, und das kommt meines Wissens auch im Comic nicht vor, ist, dass der Seance den eben sieht, weil der quasi, sein toter Bruder ist quasi immer bei ihm. Was, finde ich, ein sehr netter Kniff ist. Also, wie gesagt, es sind ein paar kreative Ideen sind drin. Wenn man den Trailer sich ansieht von der Serie, da sieht man schon eine der visuell interessantesten Sachen, nämlich das ist so eine Tanzsequenz, wo alle in dem großen Haus sind und dann zoomt die Kamera so raus, als der Älteste, nicht der Älteste, der Größte, so Nummer 1 irgendwie Musik auflegt und dann tanzt, dann zoomt die Kamera raus und man hat so Wes Anderson-mäßig so ein Puppenhaus, so eine Miniatur und dann sieht alle Räume und alle Figuren gleichzeitig. Das ist halt eben auch so eine von diesen Musiksequenzen, die die Serie hat. Also die Serie hat so pro Folge gefühlt 2 bis 3 so Musikvideo-Stücke. Und ich weiß es nicht, ob da genug Substanz ist, aber naja, ich werde es weitersehen und bin gespannt auf mehr.
Wie viele Folgen gibt's?
In der ersten Folge 10. In der ersten Staffel. Ja, und Jared Way hat auch, also My Chemical Romance sind ja aufgelöst, aber der hat mit dem Gitarristen von My Chemical Romance zusammen auch noch mindestens zwei neue Stücke eingespielt. Allerdings beides Coverversionen. Der hat von den Bangles Hazy Shade of Winter gecovert, was ich ganz gut gelungen finde. Und eine relativ langweilige, weil sehr ähnliche Coverversion von Happy Together von den Turtles.
Das war über Popfolge 64. In 2 Wochen, wenn Fabian aus seinem Amerika-Urlaub zurück ist, werden wir Game of Thrones abschließend sprechen. Wo auch immer ihr diese Folge hier gehört habt, dort könnt ihr uns auch abonnieren. Ansonsten findet ihr alle unsere Folgen unter www.überpop.de. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!